SRF 2 Kultur.
Thema Film. Ein neues Breitwand-Epos. Auf der einen Seite kämpfen zerstörungswütige urzeitliche Bestien, auf der anderen Seite technisch ausgefeilte Riesenroboter. Und in beiden Lagern sind die Kreaturen bis zu über 100 Meter groß. Klingt auf den ersten Blick spektakulär, was das Science-Fiction-Opus Pacific Rim da bietet. Man versucht auch hier mit Superlativen zu punkten. Georges Wirsch hat sich den Film angesehen und fragt sich, ob neben den aufwendigen Kampfszenen auch die menschliche Dimension von Pacific Rim Bestand hat. Immerhin ist der Mexikaner Guillermo del Toro, der Regisseur, bislang als Autorenfilmer aufgefallen.
We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
Im tiefsten Pazifik also befindet sich eine Art Portal zu einer anderen Zeit- und Raumdimension. Und diesem Portal entweichen lauter prähistorische Monster. Weil diese Bestien nun gigantische Ausmaße haben und wie einst Godzilla gleich ganze Städte niedermähen, weiß die Menschheit nur einen Ausweg. Man baut überdimensionierte, von Menschenhand gesteuerte Kampfroboter, sogenannte Jäger, die die ganze Bestieninvasion im Zaum halten sollen. Das klingt nach vielem, nach einem Videospiel vielleicht oder nach einem dieser unsäglich grobschlächtigen Transformers-Machwerke von Michael Bay. Nur nach einem subtilen Film mit Herz und menschlicher Tiefe klingt das nicht. Doch genau darauf hoffen nun die vielen Fans des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro. Denn dieser ist in Hollywood bekannt geworden mit Hellboy, dem liebenswertesten aller Superhelden. Und gleichzeitig kennt man seine komplexen, düsteren und hochemotionalen Dramen The Devil's Backbone und Pan's Labyrinth, die er in spanischer Sprache gedreht hat. Doch was bringt nun diesen ehrgeizigen Regisseur mit Hang zu großen Gefühlen und zum Tiefsinn an die Regler eines Films, der aussieht wie eine einzige Materialschlacht? Del Toro sagt selbst dazu, er habe sich mit Pacific Rim halt einen Knabentraum erfüllt. Die Monster, die er hier aufleben lässt, sind Monster aus seiner Kindheit. Genauer gesagt, Monster aus japanischen Filmen, die er aus seiner Kindheit kennt. Der legendäre Godzilla wurde bereits genannt, doch er war lediglich der Vorreiter einer langen Reihe von sogenannten Kaiju-Aigas, also japanische Katastrophenfilme, in denen Schauspieler in kuriosen Gummianzügen aus der Bodenperspektive und in Zeitlupe gefilmt wurden, um so gigantisch zu wirken. Und auch die Kampfroboter im Film haben eine lange japanische Tradition, nämlich im sogenannten Mecha-Anime. Auch damit ist Guillermo del Toro aufgewachsen und darum hat er, wie er heute selbst sagt, nicht nur ein Herz für Menschen, sondern eben auch für all die riesigen Kreaturen um sie herum.
I love humans, I love monsters and I love robots and I try to keep them all interesting, you know. I don't think one should be more or less interesting than the other. If I do my job right, you care for the robots, you care for the monsters and you care for the humans.
Damit hat sich Del Toro freilich etwas viel vorgenommen. Die Monster und Maschinen von Pacific Rim mögen zwar eindrücklich sein, aber wirklich berührt ist man als Zuschauer dann doch nur von den Menschen selbst, die in diesen Kampf verwickelt sind, sei es als Piloten im Robotercockpit oder in den Schaltzentralen des Krieges. In all diese menschlichen Charaktere hat Del Toro erstaunlich viel dramatisches Potenzial gepackt, das allerdings bei dem ganzen Kampflärm um sie herum oft auch etwas verpufft.
Hier geht es um Hollywood-Kino der gewalttätigen Art. Am Beispiel von Guillermo del Toros Film Pacific Rim. Das Science-Fiction-Opus versucht mit Superlativen zu punkten, mit Riesenrobotern und urzeitlichen Bestien im finalen Showdown um terrestrische Herrschaft und Weltraumzerstörung. Mit Verlaub, Michael Sennhauser, das tönt nach einem typischen sommerlichen Hollywood-Blockbuster. Warum ist dieser Film trotzdem ein Thema bei uns und anderswo?
Das Erstaunliche ist eben, Guillermo del Toro hat sich in den letzten Jahren einen Ruf erarbeitet als Autorenfilmer. Er hat eigentlich immer diese Art Kino geliebt und gemacht. Er hat eigentlich immer Monsterfilme gemacht oder Comicverfilmungen. Unter anderem Hellboy ist einer der beliebtesten Comicverfilmungen von ihm. Aber er hat sich in die Herzen der Kritiker gearbeitet mit diesen Filmen, weil sie eben immer irgendwo dazwischen waren. Und die Kritiker waren jetzt offensichtlich sehr gespannt auf Pacific Rim. Man hat sich so etwas erhofft wie eine intelligente Version dieser Transformers-Filme von Michael Bay. Also ein Monsterfilm, der noch etwas mehr bietet. Und entsprechend schwer haben sich die meisten Kollegen dann damit getan, weil das, was Guillermo del Toro hier abgeliefert hat, sagten sie dann alle, das ist tatsächlich einfach ein Monsterfilm.
Und er hatte ja entsprechend Geld zur Verfügung von Hollywood diesmal. Hatte denn einfach schlecht gearbeitet, dass die Kritiker so enttäuscht sind? Einen anderen Film, als er eigentlich ursprünglich wollte?
Nein, ich glaube nicht. Das ist ja eigentlich genau der Witz von diesen sogenannten Blockbustern. Das Hollywood-Kino arbeitet mittlerweile nur noch auf einem Level, wo praktisch jedes Risiko ausgeschlossen werden kann. Die Filme, 180 Millionen Dollar allein für die Produktion, die sind so teuer, dass man sich keinen Flop leisten kann. Dann steckt man noch einmal etwa halb so viel in die Werbung, global. Wichtig ist das erste Bild und eine simple Idee, also ein Riesenmonster, das gegen einen Riesenroboter kämpft. Das ist ein Plakat, das funktioniert für die 15-Jährigen. Und wenn man so einen Film macht, dann muss man auch entsprechend für genau diese Demografie arbeiten. Und Guillermo del Toro hat natürlich auch einen Jugendtraum verwirklicht. Er hat seinen Film gemacht, wie er ihn gerne gesehen hätte als kleiner Junge. Dass die Kritiker dann ein bisschen enttäuscht sind, das liegt eher daran, dass er eben die Erwartungen auch in die andere Richtung schon geschürt hatte mit seinen vorherigen Arbeiten. Aber in dieser Größenordnung kann man gar nicht anders arbeiten.
Sie haben die Marktmechanismen angesprochen, Michael Sinnhauser. Viel Geld ist im Spiel, es darf keine Verluste geben. Zwei, die es wissen müssen, haben prognostiziert, Hollywood werde demnächst implodieren, nämlich Steven Spielberg und George Lucas im Guardian. Also implodieren wie eine Supernova. Sehen Sie einen Grund dafür, gerade auch in Filmen wie jeden Pacific Rim mit riesigen Budgets und immer ähnlichen Plots?
Ja, natürlich. Das, was Steven Spielberg und George Lucas meinen, ist eigentlich genau die Entwicklung, an der sie selber schuld sind. Also sie beide haben das Blockbuster-Kino erfunden. George Lucas mit Star Wars, Steven Spielberg mit Jaws. Und die Entwicklung seither, die war unaufhaltsam. Also die Filme wurden immer teurer, immer spektakulärer, das Risiko immer größer. Und die paar wenigen Filme, die das Rennen machen, die müssen sich die paar wenigen Startplätze im Jahr teilen. Und in den amerikanischen Kinos sind das vor allem die Sommerstartplätze und ein paar wenige im Winter. Das heißt, man kann gar nicht mehr viele Filme unterbringen auf diesem Level und mit dem finanziellen Risiko, das mittlerweile da drin steckt, wird auch nicht mehr so viel produziert. Also setzt man auf Nummer sicher nur Rezepte, die man sicher verkaufen kann und das sind entweder Sequels oder spektakuläre große Kisten. Und wenn Sie sagen, Hollywood implodiert, dann ist natürlich genau das damit gemeint. Die Kreativität Hollywoods, die bleibt auf dieser Ebene auf der Strecke.
Gucken wir rundherum, was passiert bei den Independent Movies. Die haben ja oft Mühe, die notwendigen Mittel zu beschaffen. Gibt es da neue Konzepte, neue
Ideen? Ja, dort hat sich ein neuer Markt entwickelt und das ist ziemlich faszinierend. Die Hollywood Players, also die ehemaligen Studios, das sind ja keine mehr, das sind nur noch Medienkonglomerate mit einzelnen Verantwortlichen, die haben angefangen, sich bei den Independents zu bedienen. Das heißt, die kaufen sich kleine Filme, die fast nichts gekostet haben, von denen man aber annehmen kann, die könnten funktionieren, weil sie an irgendeinem Festival gut angekommen sind und weil sie originell sind. Die kosten fast nichts. Die kann man zum Beispiel für 2 Millionen Dollar kaufen, dann steckt man 20 Millionen in eine erste Werbekampagne und holt, wenn man das Ding zum Laufen bringt, dann das Hundertfache herein. Das heißt, auf diesem Markt funktioniert plötzlich etwas ganz anderes, was zur Folge hat, dass viele Independent-Filmer jetzt einfach mal auf gut Glück etwas produzieren. Die verschulden sich, die treiben das Geld auf, so wie in Europa auch, die produzieren den Film und hoffen dann, dass er aufgepickt wird. Ganz ähnlich wie mit den Internetfunktionen, also Programme.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Der italienische Drehbuchautor, Schriftsteller und Dramaturg Vincenzo Cerami ist tot. Der in Rom geborene Cerami, der als Regieassistent für Pier Paolo Pasolini begonnen hatte, starb im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit. Die häufige Zusammenarbeit mit dem Komiker und Regisseur Roberto Benigni brachte ihm auch seinen wichtigsten Erfolg ein. Gemeinsam mit Benigni erhielt er 1997 eine Oscar-Nominierung für sein Drehbuch zum Film «La vita è bella». Feuchtgebiete in Locarno. Der Film zum gleichnamigen Skandal-Bestseller von Charlotte Roche wird am Filmfestival in Locarno seine Weltpremiere feiern. Regisseur David Nent hat den freizügigen Debütroman der 35-jährigen Autorin verfilmt. In der Hauptrolle ist die Schweizer Schauspielerin Carla Juri zu sehen, die letztes Jahr für ihre Rolle im Film «Eine wie ich, der Dalabach-Kari» den Schweizer Filmpreis bekommen hat. In Locarno konkurrieren insgesamt 20 Spiel- und Dokumentarfilme um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden. Wie seine Vorgänger setzt auch der neue Festivaldirektor Carlo Chatrian auf die Anziehungskraft berühmter Namen. Auf der Piazza Grande werden Schauspiellegenden wie Jacqueline Bisset und Christopher Lee erwartet, ebenso der deutsche Regiestar Werner Herzog. Am Wochenende wurde sie enttarnt. Nun weiß man auch, warum. Der im April erschienene Kriminalroman «The Cuckoo's Calling» eines gewissen Robert Galbraith stammt in Wirklichkeit von Erfolgsautorin J.K. Rowling, Erfinderin von Harry Potter. Was natürlich den Krimi sofort auf den ersten Platz der Bestsellerlisten katapultierte. Inzwischen weiß man auch, wer die Autorin enttarnt hat. Eine Software namens Signature, kreiert von einem Philosophieprofessor in Oxford. Signature untersucht Wort-, Satz- und Absatzlängen und vor allem die Häufigkeit von Alltagswörtern wie «de», «to» oder «in». Und dabei kam heraus, «The Cuckoo's Calling» hat eindeutige stilistische Übereinstimmungen mit «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes». Seither ist klar, J.K. Rowling kann auch Krimi.
Die chinesische Wirtschaft verlangsamt ihr Wachstum auf 7,5% und steht im internationalen Vergleich damit immer noch sehr gut da. Aber was bringt die Zukunft für die kommende Generation? Eltern in China stehen unter Druck. 1,3 Milliarden Menschen leben im Reich der Mitte und deshalb wird um Ausbildungsplätze und Jobs hart konkurriert. Vor allem Angehörige der Mittelschicht, also jene, die vom Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre profitiert haben, sorgen sich, ob auch ihre Kinder noch ein gutes Einkommen haben werden. Um ihnen Vorteile zu verschaffen, drängen viele die Sprösslinge von klein auf zum Lernen. Dass schon Dreijährige auf private Sprachschulen geschickt werden, ist keine Seltenheit. Silke Ballweg aus Peking.
Hallo!
Eine Sprachschule im Süden Pekings. Es ist 7:15 am Abend. Zum Trödeln oder Faulenzen haben diese Dreijährigen keine Zeit. Für sie ist Lernen angesagt.
Let's count. 1, 2, 3.
Lehrerin Alexis stammt aus den USA. Sie motiviert ihre Sprösslinge. Mal üben sie einzelne englische Worte, mal stehen alle auf und singen. Alexis gestaltet den Unterricht spielerisch, doch für die meisten Eltern ist es bitterer Ernst, etwa für Frau Wang. Sie bringt ihren Sohn 2x in der Woche hierher. Die Situation für die Kinder heutzutage ist sehr schwierig. Sie müssen viel lernen, sonst bekommen sie später keine gute Arbeit. Deswegen will ich, dass mein Sohn schon von klein auf Englisch lernt. Es ist nun mal die internationale Arbeitssprache. Ich glaube, es ist sehr wichtig für ihn. Der Wirtschaftsboom der letzten Jahre hat in China eine Mittelschicht hervorgebracht. Die kämpft nun darum, ihren Lebensstil auch für den Nachwuchs zu sichern. Wegen der staatlich verordneten Familienpolitik haben die meisten Eltern nur ein einziges Kind. Für dessen Frühförderung geben viele mehrere tausend Franken im Jahr aus. Schon 5- oder 6-jährige Kinder in China haben eine durchorganisierte Woche, erzählt Lehrerin Alexis. Wenn sie nicht in der Schule sind, dann haben sie Schwimmunterricht, Geigenunterricht, Klavierunterricht, Mathe-Nachhilfe oder Englisch. Es geht immer darum, besser als andere zu sein. Die Konkurrenz untereinander ist wahnsinnig hoch, vor allem wenn man mit 1 Million anderer Kinder um ein paar gute Plätze an Schulen konkurriert. Also die Kinder hier sind immer beschäftigt. Eigentlich arbeiten sie die ganze Zeit.
In terms of education and academics, the children do not sleep. They're always working.
Ding Ding 说他像画家才是千里大巴他
Dass die 4-jährige Zhe Yue zu Hause einfach nur singen und spielen kann, kommt nicht oft vor. Auch sie hat meist ein volles Programm. In 2 Jahren wollen Zhe Yues Eltern sie auf eine der besten Grundschulen in Peking schicken, doch die Plätze dort sind heiß umkämpft. Mit 6 Jahren wird Zhe Yue eine Eingangsprüfung ablegen müssen. Mutter Man Lin Xiong steht unter Druck.
We got so many people and we got so much serious competition.
Wir sind einfach zu viele Menschen in China, zu viele Menschen überall. Der Konkurrenzkampf ist wahnsinnig hoch und so viele Leute machen mit und muten den Kindern so viel zu. Wenn niemand mitmachen würde, wäre ich auch entspannt, aber so viele Eltern sind bereit, sich auf diesen Kampf einzulassen, das ist der Druck.
You know, that's the competition.
Diesen Druck geben die Eltern an ihre Kinder weiter, mit negativen Folgen. Ein Drittel der 9- bis 12-jährigen Schüler leidet schon unter dem Stress. Viele haben Angst, den Erwartungen nicht zu genügen. Selbst die Regierung hat das Problem bereits erkannt. Die staatlichen Medien mahnen regelmäßig, die Eltern sollen den Kleinen nicht so viel auflasten. Viele tun es trotzdem. An der Sprachschule in Peking hat Alexis ihren Englischunterricht für heute beendet. Es ist jetzt kurz vor 8 am Abend. Mit einem Abschiedslied ziehen die Kleinen unter Leitung der Lehrer in Richtung Ausgang. Für einige Dreijährige endet ein vollgepackter 8-Stunden-Tag.
Herrliche Zeit, diese Sommerferien. An den Hochschulen herrscht kreative Pause. Naja, die einen oder anderen müffeln eben schon auf die nächsten Prüfungen. Oder man freut sich über den jüngst erlangten Master oder Bachelor. Was bringt ein Bachelor in Kunst? Helfen Ausbildung und Titel, sich auf dem Kunstmarkt als erfolgreicher Jungkünstler, Jungkünstlerin zu positionieren? An 7 Schweizer Hochschulen kann heute ein Bachelor oder Master in bildender Kunst erworben werden. Eine davon ist die Hochschule der Künste Bern. Und 12 Absolventinnen und Absolventen stellen diese Woche ihre Abschlussarbeiten im Kunstmuseum Langenthal aus. Hier der Beitrag von Andreas Lüthi und Eva Pfirter, präsentiert von Martin Lehmann.
3 Jahre dauert die Ausbildung im Studiengang Bildende Kunst. Was nehmen die Absolventinnen und Absolventen mit, wenn sie danach ins Berufsleben einsteigen? Für die einen sind es vor allem Arbeitstechniken. Bei den anderen steht die Vernetzung im Vordergrund. Ernestina Orlowska hat in der Ausbildung vor allem anders sehen gelernt.
Was man im Studium lernt, ist vor allem weniger das Handwerk, sondern mehr das Denken und das Sehen. Also, ich weiss noch, am Anfang haben wir aber Werkgespräche gehabt und da war irgendetwas Langweiliges installiert gewesen und ich einfach gedacht, dazu kann ich nichts sagen. Und dann mit der Zeit lernt man einfach sehen und man kann stundenlang darüber reden und es eröffnet sich eben so eine Welt und man lernt wirklich die richtigen Fragen zu stellen und zu denken und sich zu fragen, was ist das hier eigentlich überhaupt genau?
Anschauung und künstlerisches Denken nimmt also Ernestina Orlowska mit auf den Weg. Ihr Mitabsolvent, Levent Binarci, betont eher die praktischen Vorteile. Mit einem Studienabschluss sei man im Vorteil gegenüber jenen, die ohne Ausbildung zur Kunst gefunden haben.
Es ist ein Vorteil, ganz einfach, so wie es heute gemacht wird. Also, es ist, Fördergelder werden immer so gesprochen, oder, dass die Leute gefördert werden, die das auch studiert haben. Und es ist sicher schwerer für andere, die das vielleicht nicht haben können, Kunst studieren.
Anselm Stalder ist Studienleiter an der Hochschule der Künste Bern. Er beobachtet, dass sich bei vielen Studierenden im Verlauf der Ausbildung das Bild des Künstlers, der Künstlerin, ganz grundlegend verändert habe.
Die sind am Anfang gekommen mit eher romantischen Vorstellungen davon, was eine Künstlerin oder ein Künstler ist und ihrem Alter entsprechend eigentlich noch sehr ein Kunstverständnis haben, das im Selbstausdruck. Also es geht um mich und ich drücke mich und meine Gefühle aus. Und das Studium ist natürlich etwas, das dann die ganzen Leute mit der Welt konfrontiert. Und das heisst, das, was sie machen, muss in einem Bewusstsein für ein Publikum entstehen und nicht im Sinn davon, dass es um die eigene Psyche und Befindlichkeit nur geht.
Die Studenten müssen lernen, mit dem Thema Öffentlichkeit umzugehen. Gerade deshalb sei die Ausstellung der Abschlussarbeiten im Kunstmuseum Langenthal so wichtig, als eine Art Schnittstelle zwischen Studium und Publikum. Hier können die Absolventen ein erstes Mal proben, was es heißt, ihre Werke auszustellen. Darauf seien sie in der 3-jährigen Ausbildung gut vorbereitet worden.
Die Lehre in diesen 3 Jahren auch umgehen damit, was ist ihr Arbeitsrhythmus, was können sie leisten, wie viel Druck ist für die Produktion zum Beispiel gut und wie viele Phasen braucht es, um einfach Sachen entwickelt und schafft, damit man nachher überhaupt wieder kann an Veröffentlichung denken.
Trotzdem ist ein Bachelor oder Master of Fine Arts keine Garantie für künstlerischen Erfolg, betont Studienleiter Anselm Stalder.
Das zeigt, dass sie sich intensiv mit etwas 3 Jahren auseinandergesetzt haben und sich auskennen in diesem Gebiet. Aber das heisst nicht, dass sie auch eine künstlerische Karriere können machen. Die Garantie ist mit dem Diplom nicht verbunden. Die gibt es aber auch sonst nicht im Übrigen.
Was der Titel Bachelor hingegen dokumentiert, ist, dass sich die Studentinnen und Studenten intensiv und ernsthaft mit der Materie befasst haben. Ernestina Lowska nennt es Obsession.
Ich denke, Kunst ist einfach ein Job wie jeder andere auch. Und man muss wirklich ziemlich obsessiv sein und das ernsthaft machen. Und es ist auch wichtig, dass man sich mit dem Ganzen immer wieder hinterfragt.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Nicht jeder Song altert gleich gut. Manchen merkt man schon nach 20 Jahren derart den Zeitgeist an, dass man den Text umdichten muss zum Beispiel. Andere lassen sich aber auf überraschende Art und Weise ins Heute transportieren. Oder sie erlauben Einblicke in finstere Tiefen des Unbewussten. Nina Salis hat für unsere Covermania-Serie so etwas ausgegraben. Love for
sale. Advertising young love for sale. Eine Prostituierte erzählt von ihrem Beruf im Standard von Cole Porter hier. Damals in den 1930ern, 40ern war das, wie der Jazz überhaupt, eine gewagte Sache. Jamie Cullum spannt für sein Cover von Love for Sale mit einem Rapper zusammen. Hip-Hop und die käufliche Liebe, billige Klischees dazu sind schnell im Kopf. Brisant und gewagt ist das heute nicht. Aber das weiß auch Jamie Cullum. Der Sänger und Pianist will uns ja auch was ganz anderes erzählen in seinem Love for Sale. Das zeigt auch das aufwendig produzierte Video. Frauen spielen darin keine Rolle. Stattdessen geht da ein grimmiger Herr in die Wohnung eines jungen Mannes, packt die Möbel in Plastik ein und ein Arsenal von grausigen Gerätschaften aus. Man ahnt, gleich wird's blutig. Tatsächlich schneidet der grimmige Herr dem Jungen das Herz raus und bringt es dahin, wo es in der heutigen Zeit fehlt an unverdorbenen Herzen, zum Londoner Financial District, zu einem einsamen Banker. Der packt sich das frische Herz, legt ein bereits ausgesaugtes zur Seite. Appetizing young love for sale. Hier in diesem Cover eine grauslige Sache. Love for Sale von Jamie Cullum beginnt mit einem donnernden Beat. Die Basslinie ist, das gibt er offen zu, geklaut. Usus ist ja eigentlich, dass Hip-Hopper sich in der Jazzgeschichte bedienen. Hier klaut also ein Jazzer zurück die Basslinie eines Hip-Hop-Künstlers. Der Londoner Rapper Roots Manuva spannt übrigens auch selber mit auf Love for Sale von Jamie Cullum. Aber beginnen wir von vorn.
Love for sale. Appetizing young love. Love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Who? To sample my supply. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love you're the for sale. Let the poet's pipe of love in a childish way. I've been through the mill of love, better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. old love, new love, anything but true love. To paradise, it's love, it's love for sale.
Jamie Collums Version von Love for Sale auf seinem neuen Album Momentum, vorgestellt auf SRF 2 Kultur von Anina Salis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.